ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. In diesem Podcast machen wir wieder einmal einen Kooperationspartner der Kulturstiftung der Länder zum Thema. Und zwar diesmal die Alfred-Töpfer-Stiftung, die den Zusatz FVS führt. Was die Stiftung tut und was es mit dem Zusatz auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Herrn Ansgar Wimmer, mit dem ich telefonisch verbunden bin. Guten Morgen, Herr Wimmer.
Guten Morgen aus Hamburg.
Einige wenige Sätze zu Ihrer Person. Sie sind nicht nur seit 15 Jahren Vorstandsvorsitzender der Alfred-Töpfer-Stiftung, sondern auch Vorstandsmitglied beim Bundesverband Deutscher Stiftungen, wo Sie den Arbeitskreis Kunst und Kultur leiten, und Sie sind Stiftungsrat der Hamburger Öffentliche Bücherhallen, der Ernst-Klett-Stiftung Merkur und außerdem Vorstand der Lieselotte-Klein-Stiftung, Kuratoriumsmitglied der Stiftung Historische Museen Hamburg. Sie sind Jurist und Vater vierer Kinder. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Nein, das ist alles schon zu viel der Ehre. Ich bin vor allem im Hauptberuf Vorstand der Töpferstiftung.
Und jetzt, wo erreiche ich Sie in Zeiten von Corona? Arbeiten Sie im Büro oder arbeiten Sie von zu Hause?
Ich bin tatsächlich im Büro. Als Vater von vier Kindern, wie Sie eben erwähnten, ist mein Hausstand geprägt von Kindern, die in Homeschooling und Telefonkonferenzen mit Lehrerinnen und Lehrern sind. Da sind die Datenleitungen recht belastet. Und da wir hier in der Innenstadt ein geräumiges Büro haben, was wir Corona-sicher ausgestalten konnten, bringe ich also meine Tage hier meist zu.
Wie hat sich denn durch Corona die Arbeitsweise von Ihnen und Ihrer Stiftung verändert?
Also, das sind, glaube ich, drei Prozesse gewesen, die nacheinander und zum Teil parallel abgelaufen sind. Also zunächst einmal haben wir versucht, die Arbeitsumgebung hier Corona-sicher auszugestalten, die Kollegen ins Homeoffice geschickt, mit Computern nochmal ausgestattet, uns über Videokonferenzen klug gemacht und Datenschutz und Ähnliches. Das ist der handwerkliche Teil. Daneben haben wir dann sehr schnell auf unsere Partnerinnen und Partner geguckt, die Künstler, mit denen wir arbeiten, die Initiativen, und geguckt, wo können wir unmittelbar helfen, in Verträgen drin bleiben, Förderungen trotzdem durchführen, auch wenn vielleicht Veranstaltungen nicht stattfinden können. Und im Teil 3 dieses Dreisprungs haben wir begonnen nachzudenken, wo müssen wir die Art, wie wir arbeiten, verändern, welche Anpassungen in Projektformaten müssen geschehen, wie können wir relevant bleiben in unserer Stiftungsarbeit.
Das war sozusagen die Form. Jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Wenn man sich in Ihrer Satzung den Stiftungszweck anschaut, dann fördern Sie ja ganz viele Bereiche. Projekte der Kultur, Sozial- und Friedenspolitik, der Kunst und Wissenschaft, aus den Bereichen Naturschutz, Landes-, Heimat- und Denkmalpflege, Erziehung, Jugendwohlfahrt und Wandern und der Land- und Forstwirtschaft. Wenn Sie die Tätigkeit angesichts dieser vielen Projekte und dieser Breite, wenn Sie die Tätigkeit der Stiftung einmal in wenigen Sätzen zusammenfassen müssten, gibt es eine Überschrift über alle diese Tätigkeiten. Was macht die Alfred-Töpfer-Stiftung in wenigen Sätzen?
Also im Kern haben wir uns darauf konzentriert, herausragende Biografien zu begleiten, und zwar in dem Bereich Kulturwissenschaft, Bildung, Naturschutz und europäische Verständigung. Was heißt das, herausragende Biografien begleiten? Menschen, die etwas Besonderes bewegen wollen, zu fördern durch Stipendien, durch Preise, durch Qualifizierungen. Das ist unser Kerngeschäft. Das ist insofern für uns auch bedeutsam, weil wir da zu der Wirkung unserer Stiftung eine besondere Möglichkeit der Wirkungsverfolgung haben. Wir können gucken, was ist denn aus denen geworden und was ist aus den Förderungen geworden, die wir denen haben zuteilwerden lassen.
Und über einige Beispiele davon wollen wir ja jetzt sprechen. Zunächst über ein Projekt, das uns ja verbindet. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt miteinander telefonieren. Es geht um die Weiterbildung und Vernetzung von Führungskräften im Museumsbereich. Das ist ein Projekt, das entwickelt wurde gemeinsam mit der Volkswagen-Stiftung, der Körber-Stiftung, dem Deutschen Museumsbund und der Kulturstiftung der Länder. Was genau passiert da?
Also für diese Kooperation sind wir der Kulturstiftung der Länder besonders dankbar gewesen. Es ist aus dem Museumsbereich an uns bzw. diese Partnerallianz herangetragen worden, dass Hands-on-Qualifizierungen für Menschen fehlen, die planen, in die Leitung von Museen zu gehen. Ich habe das immer so etwas verglichen mit der Personalentwicklung an Schulen. Oftmals werden da aus sehr guten, engagierten Lehrerinnen und Lehrern mittelmäßige oder überforderte Schulleiter, weil das einfach eine andere Aufgabe ist. Und im Museumsbereich ist es ähnlich. Da haben wir den Kurator, die Kuratorin für südostasiatisches Porzellan, der die über Jahre profilierte Ausstellungen kuratiert hat, alles weiß in seinem Fach. Und dann, weil das so begeisternd ist, zur Museumsleitung befördert wird, irgendeines kunsthandwerklichen Museums. Und dann stellt sich raus, dass die Themen ganz andere sind, nämlich ein querstehender Personalrat, ausbleibende Besucher und verstopfte Toiletten. Und auf all das hat es gar keine Vorbereitung gegeben. Und das ist auch kein akademisches Thema, sondern das ist ein Leitungsthema. Und dazu haben wir uns zusammengetan und haben 3 Jahrgänge à 20 Personen geschult. Menschen, die schon ausgewiesene Museumserfahrungen hatten und die wir vorbereitet haben auf die Übernahme von Führungsverantwortung.
Sie haben gerade gesagt, Sie verfolgen das auch nach. Ich will jetzt nicht auf die verstopften Toiletten eingehen, aber können Sie sagen, was das den Teilnehmenden gebracht hat?
Also eigentlich müsste man die Teilnehmenden selber fragen, die sehr treu und uns verbunden den Kontakt halten. Ich nenne mal ein Beispiel. Gestern hat die Alte Nationalgalerie in Berlin wieder aufgemacht, als eine der ersten Museen nach der Krise. Aus der Leitung hat eine zentrale Person an dieser Führungskräftefortbildung teilgenommen und auch noch in den letzten Wochen in dieser Peer Group der von uns geschulten Teilnehmer sich verständigt zu der Frage, was mache ich jetzt, wie geht das, was muss ich bedenken, welches Know-how brauche ich. Also es ist sowohl eine Frage des Kompetenzgewinns, der Eigenreflexion, aber auch der Vernetzung, die diese Fortbildung bedient hat.
Es gibt ja regelmäßige Netzwerktreffen im Seminarzentrum Gut Singen an der Ostsee. Das ist, glaube ich, 70 Kilometer nördlich von Lübeck. Worüber spricht man denn da? Oder spricht man auch in diesen Zeiten? Trifft man sich jetzt online oder wie funktioniert das?
Genau, also es ist aus diesen 3 Jahrgängen insgesamt 60 Personen plus einigen der Referentinnen und Referenten, die manchmal mit einem Schmunzeln gesagt haben, oh, sowas hätte ich mir auch gewünscht zu meiner Zeit, ist ein Austauschformat, auch mit Unterstützung des Deutschen Museumsbundes geworden, wo die Kolleginnen und Kollegen Museumsdirektoren Themen ansprechen, die für sie wichtig sind. Das kann etwa jetzt aktuell die Frage sein, wie kriege ich mein Haus wieder auf oder wie kann ich Relevanz entfalten, solange es noch zu ist. Das sind aber auch unter normalen Zeiten ganz naheliegende Themen, etwa wie bin ich im Gespräch mit meinem Fördermittelgeber über Erfolgsindikatoren, also was muss ich einem Stadtkämmerer deutlich machen, damit unser Zuschuss nicht nur stabil bleibt, sondern vielleicht auch steigt, also was sind Indikatoren zum Beispiel für gute Museumsarbeit, über so etwas tauscht man sich auch aus.
Also dieses Vernetzen, das scheint ja ein wesentliches Thema auch der Alfred-Töpfer-Stiftung zu sein, um mal auf ein anderes Projekt zu sprechen zu kommen, nämlich das Förderprojekt Concerto oder Concerto, ich weiß nicht,
Concerto.
Concerto, ein Meisterkurs für Musiker und Festivalmacher. Was passiert da?
Auch hier ist ein ähnliches Phänomen wie bei den Lehrerinnen und Lehrern, das ich vorhin erwähnte. Das Musikstudium bereitet häufig darauf vor, zu sagen, wenn du nur diesen Ton virtuos genug triffst, dieses Stück virtuos genug interpretierst, dann passiert dir kein Arg und dann wirst du erfolgreich. Das ist ja aber überhaupt gar nicht die Wahrheit des Konzertbetriebes, sondern die Wahrheit ist, dass viele andere Dinge stimmen müssen. Man muss sein Publikum finden, verstehen, innovative Konzertformate entwickeln. Man muss mit Veranstaltern im Gespräch sein. Man muss eine Website haben. Man muss Bindung sein. Eines Publikums betreiben. All diese Dinge beginnt erst der Prozess, dass sie auch an Musikhochschulen und künstlerischen Hochschulen gelehrt werden. Darauf aufsetzend haben wir schon vor über 10 Jahren diese Sommerakademie ins Leben gerufen, wo Musikerinnen und Musiker die Möglichkeit haben, in der Regel ein paar Jahre nach der Hochschule mit ersten Berufserfahrungen zu überlegen, was muss ich sonst noch können. Und wir freuen uns besonders, dass verschiedene von denen, die bei uns da zu Gast gewesen sind, das sehr erfolgreich umgesetzt haben. Ich darf Steven Walter nennen, der das Podium Festival in Esslingen erfunden und groß gemacht hat und gerade, glaube ich, zur Leitung des Beethovenfests bestellt worden ist, aber auch andere. Wir haben verschiedene Echo-Klassik-Preisträger für innovative Konzertformate daraus hervorgebracht. Das ist auch hier das Thema Austausch und Vernetzung und auch Innovation. Wenn Sie etwa auf das Stegreif-Orchester aus Berlin schauen, Juri De Marco, auch der ist durch Concerto 21 hindurchgegangen.
Von denen wir übrigens ein kleines Filmchen in unserem YouTube-Kanal online stehen haben. Sie führen also im Grunde genommen Leute zusammen, die miteinander sprechen. Das tun sie auch in einem weiteren Projekt, nämlich ein europäisches Journalistenprogramm, in dem sie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Journalisten fördern. Hat den gleichen Hintergrund, unterstelle ich.
In ähnlicher Weise. Hier kommt ein weiteres Anliegen der Stiftung. Neben Innovation im Kulturbereich sind wir in unserem Innersten eine europäisch gesonnene Truppe, weswegen uns die Frage bewegt hat, wie kommen eigentlich Journalistinnen und Journalisten in Europa zueinander ins Gespräch. Wir haben in diesem Jahr erstmalig jüngere investigative Journalisten aus verschiedenen Ländern zusammengebracht. Erstens, um denen den Rücken zu stärken in einem ja schwieriger werdenden Pflaster in Europa und auch da wieder eine Mischung aus Vernetzung und Kompetenzzuwachs. Und die lernen also mindestens zur Hälfte voneinander und zur anderen Hälfte über Referentinnen und Referenten.
Das waren einige Vernetzungsprojekte. In diesem Jahr hätte die wunderbare Künstlerin Agnes Meyer-Brandes den von Ihnen vergebenen mit 75.000 Euro dotierten Kairos-Preis verliehen bekommen. Die Preisverleihung, die eigentlich am 19. April hätte stattfinden müssen, ist aus bekannten Gründen ausgefallen. Wann holen Sie das nach?
Das werden wir im nächsten Jahr machen, das ist Frau Meyer-Brandes versprochen. Ob wir das Schauspielhaus, das Deutsche Schauspielhaus hier in Hamburg so voll kriegen, wie wir es jedes Jahr kriegen, das weiß ich nicht, aber an Herzlichkeit wird es nicht fehlen. Und nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben natürlich trotzdem schon in diesem Jahr das Preisgeld überwiesen, denn das brauchen die Künstlerinnen und Künstler. Aber wir werden das im nächsten Jahr nachholen.
Was wird denn mit diesem Preis ausgezeichnet?
Also, der ist nach dem griechischen Gott des rechten Augenblicks benannt, Kairos. Man kennt den Ausdruck, die Gelegenheit am Schopfe fassen. Und in den bildlichen Darstellungen ist der griechische Gott mit so einem Schopf dargestellt. Und das ist unser Versuch, eben keinen Förderpreis und auch keinen Lebenswerkpreis, sondern oftmals gibt es im Werdegang von Künstlerinnen und Künstlern so definierende Momente, wo klar ist, aus denen wird was, aber es fehlt der Schub. Das betrifft Künstler, aber auch Kulturmacher. Also wir haben Shermin Langhoff kennengelernt an der Nauninstraße und haben ihr den Kairos-Preis damals zuerkannt. Die hätte auch wunderbar so ihren Weg gemacht, aber es war eine Ermutigung. Wir haben Theodor Kurenzis kennengelernt zu einem Moment, wo er eben noch in Perm in Russland saß und noch nicht in allen Konzerthäusern gefeiert war. Und ähnlich ist es etwa mit dem belgisch-marokkanischen Choreografen Sidi Labi Chakawi gewesen. Wir suchen also Menschen, die auf dem Sprung sind, denen wir damit Ermutigung und auch noch Ressourcen an die Hand geben.
Ein etwas kleinerer Preis, den Sie verleihen, der Max-Brauer-Preis mit 20.000 Euro dotiert, der ist ein bisschen vergleichbar, da geht es aber nicht um Personen, sondern es geht um Hamburger Kultureinrichtungen, richtig?
Das ist so. Auch da sind durchaus überregional bedeutsame Menschen ausgezeichnet worden, so sie in Hamburg Spuren hinterlassen haben, Ingo Metzmacher oder Herr Flimm, aber auch Lokalgrößen wie Conny Lippmann. Also da geht es nicht nur um Kultur. In diesem Jahr ist da etwas Besonderes passiert. Die Statuten dieses Preises sagen, der ist für Verdienste um die Freie und Hansestadt Hamburg zu vergeben.
Jetzt ging er nach Italien.
Jetzt ging er nach Italien, genau. Denn als das Kuratorium zusammentrat, haben wir uns die Landschaft in Hamburg geguckt, haben gesagt, der Kunst geht's nicht gut und viele Künstler kämpfen, aber es gibt Hilfsprogramme hier. Wir wollen aber, letzte Woche war Europawoche, gerne ein Zeichen der europäischen Solidarität setzen und sind aufmerksam geworden auf die Compagnia della Gine, eine Truppe, eine freie Theatertruppe in der Nähe von Bologna, Die haben wir zu Preisträgern erkoren. Die sind aus allen Wolken gefallen. Das war aber eine sehr anrührende und, wie ich finde, auch sehr relevante Entscheidung des Kuratoriums, diesen Preis nach Italien zu vergeben.
Da steht ein ganz anrührendes Video bei Ihnen auf der Webseite für alle, die sich das angucken wollen. Sie vergeben ja auch im Zusammenhang mit dem Max-Brauer-Preis Wanderstipendien. Ich sagte ja anfangs, dass das auch in Ihrer Stiftungssatzung drin steht. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also ehrlicherweise sind diese Stipendien schon seit vielen Jahren nicht mehr Wanderstipendien, sondern wir helfen Hamburger Schulklassen, auf einen Bauernhof in die Lüneburger Heide zu reisen, um sich im Bereich der Umweltbildung kundig zu machen. Das hat was mit der Geschichte des Stifters und der Stiftung zu tun. Der Stifter war ein großer Freund der Lüneburger Heide und ein Wandervogel. Neben einer historisch schwierigen Persönlichkeit ist das eine der sympathischeren Seiten Alfred Töpfers gewesen. Und das ist mit diesem Preis verbunden gewesen, weil Max Brauer ein Freund Töpfers war. Die waren eng befreundet, der Hamburger Bürgermeister.
Auf diesen Naturaspekt wollte ich auch noch mal zu sprechen kommen mit einem weiteren Projekt, nämlich Sie führen eine Ideen- und Handlungsschmiede zur zukunftgerechten Landnutzung durch. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn sich da Naturschützer, Landschaftspfleger oder Forstwissenschaftler über zukunftsgerechte Landnutzung austauschen?
Ja, also die Stiftung hat von jeher sich den Themen Agrar, Forst und Naturschutz gewidmet und oft ist an uns herangetragen worden, na Mensch, die stehen sich aber doch unversöhnlich gegenüber. Der Landwirt will einfach seinen Gewinn maximieren und der Naturschützer die Umwelt so halten, wie sie ist. Das stimmt natürlich schon lange nicht mehr so und deshalb haben wir uns die Terminologie zukunftsgerechte Landnutzung zu eigen gemacht, um deutlich zu machen, dass auf ein und demselben Grund und Boden verschiedene Nutzungen stattfinden und uns interessiert, wie kommen die miteinander klar, wie kann man sie so zum Wohle auch von Nachhaltigkeit ausrichten. Und das sind im Moment noch Ideen, Workshops, die wir machen, aus denen dann in den nächsten Jahren verschiedene Projekte folgen werden. So überlegen wir ganz aktuell etwa zu der Frage, was können wir tun in der beruflichen Bildung von Menschen, die Landwirte werden wollen? Wie kann man denen auch die neueren Erkenntnisse zu Nachhaltigkeit und ökologischem Landbau nahebringen?
Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal auf die Frage nach dem Namen Ihrer Stiftung eingehen. Ihr Stiftungsgründer hat ja der Alfred-Töpfer-Stiftung den Namenszusatz FVS gegeben. Und wenn man im Internet recherchiert, dann kann man da lesen, dass das bis heute nicht wirklich geklärt ist, ob das jetzt möglicherweise Freiherr vom Stein ist oder Friedrich von Schiller. Wie kommunizieren Sie das? Wie gehen Sie damit um?
Nun, dazu muss man wissen, dass Töpfer diese Stiftung nicht ursprünglich mit seinem Namen ausgestattet hat. Das waren die Kinder, die nach dem Tod des Stifters 1993 gesagt haben, jetzt nennen wir das Alfred-Töpfer-Stiftung, sondern vielen älteren Hamburgerinnen und Hamburgern und auch vielen Preisträgern der Stiftung aus früheren Jahren ist diese Stiftung als Stiftung FVS bekannt und tatsächlich die einzige Deutung, die wir dazu von Töpfer selbst haben, ist, dass er sich nicht habe entscheiden können zwischen dem Freiherr vom Stein, also dem preußischen Sozialreformer, und Friedrich von Schiller. Und deshalb habe er einfach das Kürzel von beiden genommen, nämlich FVS, und diese Stiftung als Stiftung FVS gegründet. Und das ist sozusagen, wir sind heute in Hamburg im Wesentlichen als Töpfer-Stiftung bekannt, aber dieses Relikt ist noch da. Das führt im Posteingang zu den lustigsten Verwechslungen. Oft kriegen wir also Post für die Töpferstiftung VHS oder so etwas. Und das nehmen wir aber alle mit Fassung.
Um nochmal auf den Namensgeber einzugehen. In den 90er Jahren war die Alfred-Töpfer-Stiftung ja in den Schlagzeilen wegen der offenbaren Nähe des Stifters zum Nationalsozialismus. Das ist vor Ihrer Zeit passiert, aber wie wird das mittlerweile thematisch auch aufgenommen von Ihrem Haus?
Also, wir waren eine der ersten Stiftungen, bei denen nachgefragt worden ist, wer war denn euer Stifter, wo kommt das Geld her, welche Bezüge habt ihr eigentlich zur deutschen Geschichte? Dazu muss man wissen, dass diese Stiftung um den Jahreswechsel 1932, 33 gegründet worden ist und auch durch die Zeit des Nationalsozialismus existent war. Töpfer selber hat sich zu Lebzeiten immer ein wenig als vom Regime distanziert und unabhängiger Geist stilisiert, und jeder Zeithistoriker weiß, dass das nicht zusammenpasst. Das ist schlicht undenkbar, dass eine mittelgroße Stiftung unabhängig vom Nationalsozialismus in Deutschland gewirkt hat. Bis zum Tod Alfred Töpfers ist das nie wirklich hinterfragt worden. Dazu muss man wissen, Töpfer war etwa mit Helmut Schmidt befreundet, der hat auch die Grabrede auf ihn gehalten. Er war Ehrenbürger der Freien und Hansestadt Hamburg, und da galt es als unschicklich nachzufragen, selbst noch in den 1990er Jahren, was hast du zwischen 33 und 45 gemacht? Dann sind zu Recht Fragen an die Stiftung herangetragen worden, mit denen sich zunächst die Familie und die damals Handelnden schwer getan haben. Man hat das erst für ein PR-Problem gehalten. Und erst nach einer Weile ist tatsächlich die Einsicht gekommen, dass es sinnvoll ist, eine Historikerkommission einzusetzen, die es dann tatsächlich recht früh gab, unter Beteiligung von Hans Mommsen und anderen, die nochmal ein anderes Bild dieses Stifters gezeichnet haben, nämlich im Wesentlichen das eines Mitläufers, der sich arrangiert hat, der auch nicht Hurra geschrien hat, aber der doch systemstabilisierend durch seine Kulturpreise und seine Förderpolitik gewirkt hat. Damit setzen wir uns heute kritisch und distanziert auseinander. Jeder, der will, kann darüber auf unserer Website erfahren. Wir fördern auch Forschung zu diesem Thema, unabhängige Forschung zu diesem Thema, und sind Teil eines Diskurses im Stiftungssektor zu der Frage, wie geht man eigentlich verantwortlich mit einer solchen Vergangenheit um?
Dann frage ich Sie zum Schluss nochmal, wie Sie mit der Zukunft umgehen. Sie haben es ja eingangs gesagt, dass sich da einiges geändert hat. Wie sieht es jetzt in den nächsten schwer planbaren Monaten in Ihrem Haus aus?
Also wir überprüfen zunächst mal, was können wir denn wieder aufnehmen von den Aktivitäten. Ich nenne ein Beispiel, Sie erwähnten unser Seminarzentrum Gut Siggen. Das ist ein sehr schöner Tagungs- und Begegnungsort in Ostholstein. Der wird jetzt langsam wieder seinen Betrieb aufnehmen, natürlich unter den Maßgaben von Corona. Wir halten es aber für wichtig, auch für die Demokratie für wichtig, dass sich Menschen nicht nur virtuell und sehr kontrolliert, sondern eben auch so, wie das ein demokratisches Gemeinwesen kennt, an Orten trifft, debattiert, diskutiert. Und diese Formate werden in der kommenden Zeit eine besondere Rolle spielen. Und wir sehen uns da auch als, sagen wir mal, epidemiologisch verantwortliches Experimentierfeld. Stiftungen müssen da ausprobieren, müssen da vorangehen, Menschen wieder ins Gespräch bringen, auch Kultur wieder ermöglichen, vielleicht nicht in den großen Konzertsälen, aber doch in den Wohnzimmern oder dort, wo Abstand gehalten werden kann.
Dann wünsche ich Ihnen dabei gutes Gelingen. Das war ein Gespräch mit Ansgar Wimmer, Vorstandsvorsitzender der Alfred-Töpfer-Stiftung FVS. Zum Schluss noch der Hinweis auf die Online-Foren der Kulturstiftung der Länder. Sie finden uns auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram und natürlich in den einschlägigen Podcast-Foren. Ihnen, Herr Wimmer, danke ich für das Gespräch.
Sehr gerne.